Momon Khan Nummer 1, Joshua's Mo. Ein Mönch fragte Joshua: Hat ein Hund die Buddha-Natur? Joshua antwortete: Mo. Ja, setzt euch bequem hin, wenn ihr wollt. Gestern habe ich euch zusammengefasst erzählt, dass man Befreiung durch keine Übung erreichen kann, weil das ein karmisches Modell ist. Heute erzähle ich euch das Gegenteil. Und ihr könnt dann ja versuchen, diesen scheinbaren Widerspruch aufzulösen oder nicht. Mu ist das erste Koan im Momon Khan und traditionell das erste Koan, mit dem Leute arbeiten. Es gibt noch ein paar andere offizielle Einstiegskoans, wie was ist der Klang einer Hand. Aber Mu ist das, was normalerweise benutzt wird. Wir haben eine etwas andere Reihenfolge. Ich habe noch nicht ganz rausgefunden, warum. In unserer Tradition macht man das so. Das muss ich noch mal rausfinden. Oder auch nicht. Wir überspringen Mu meistens. Also Mu ist das erste Koan, mit dem sich jemand auf seinem Zen-Weg beschäftigt, im Rinzai-Zen normalerweise. Und dazu gehört auch, dass der Betreffende damit ziemlich allein gelassen wird, sehr wenig Anweisung erhält. Wir sind ja sehr freundlich hier im Westen, weil die Situation hier so ist. Bei uns gibt es keine Tempel zu erben. Also müssen die Leute schon irgendwie bei der Stange gehalten werden und man muss sie irgendwie ansprechen. Man kann ihnen nicht einfach sagen, friss oder stirb, sondern man muss ihnen auch etwas Leckeres anbieten. Das Leckere, was wir anbieten, ist Meditation, eine Erklärung, wie Meditation funktioniert, warum das für mich gut ist und so weiter und so fort. Das wird in der klassischen Ausbildung in Japan alles weggelassen. Da fängt dann einfach nur nach irgendeiner Anweisung, wie man sitzt, dann gleich diese Frage an: Was ist Mu? Und mehr kriegt man dazu nicht. Die Anleitung, wie man sitzt, ist wahrscheinlich auch sehr rudimentär. Wahrscheinlich so wie in manchen Kulturen üblich, dass da gar nicht groß erklärt wird, sondern gezeigt. Das ist für Japan typisch, dass man ganz viele Sachen einfach gezeigt kriegt und nicht groß erklärt kriegt. Als wir im Kloster waren, als ich meinen kurzen Klosteraufenthalt hatte, hatten wir auch Blumensteckunterricht im Dorf. Zweimal mussten wir den Berg runtergehen. Wir kamen dann zu dem japanischen Blumensteckmeister und mussten so ein Gesteck machen oder lernen, wie man ein Gesteck macht. Und obwohl er ausschließlich Japanisch sprach, kein Wort Englisch, war die Unterweisung, die wir gekriegt haben und die Japaner gekriegt haben, vollkommen identisch. Und alles, was er gemacht hat, ist, er hat dann so ein Stöckchen in die Hand gedrückt. Ja. Und dann war das Gesteck fertig. Nichts, das muss jetzt im Winkel von 30 Grad sein. So. Und jetzt? Ja. Das heißt, ganz viel Lernen durch Nachmachen. Das gibt es auch in anderen Kulturen, ist, sonst bloß nicht so vertraut. Wenn man zum Beispiel Leute, die nicht gelernt haben, nach Noten zu spielen, Gitarristen anguckt, die lernen nicht über Griffbilder natürlich, die lernen auch keine Musiktheorie, sondern die gucken, was ihr Lehrer macht und gucken, wie seine Finger sich bewegen und lernen das irgendwann, das genau umzusetzen. Ich habe klassische Gitarre gelernt, deswegen habe ich das nie gelernt, jemand anders auf die Finger zu gucken und das zu verstehen. Das verwirrt mich nur. Aber Leute, die aus dieser Nicht-Erklärkultur kommen, aus der Nachmachkultur, für die ist das vollkommen natürlich. Also, die Anweisung zum Sitzen ist wahrscheinlich auch einfach nur, dass man einmal richtig hingesetzt wird und sich das dann gefälligst merkt. Oder dass sich vielleicht der Obermönch einmal richtig hinsetzt und dann macht man das nach. Das ist also die Unterweisung für den Umgang mit dem Körper. Nichtsdestotrotz hat Mumon, der diese Koransammlung zusammengestellt hat, eine Anweisung gegeben. Das ist insofern besonders, als das ganz selten ist im Zen, dass man überhaupt eine systematische Anleitung kriegt oder irgendetwas, was einen dahin führt, was man denn jetzt tun müsste, worauf man seine Aufmerksamkeit richten sollte. Ich hatte es gestern gesagt, die traditionelle Zen-Methode ist halt dem Blinden seinen Blindenstock wegzunehmen und ihn noch fünfmal um sich selbst zu drehen und ihn irgendwie selbst rausfinden zu lassen, wo es hingeht. Ich lese jetzt Mumons Kommentar vor und sage immer ein bisschen, was mir dazu einfällt. Um Zen zu meistern, musst du die Schranke der Patriarchen durchschreiten. Um diese tiefe Erkenntnis zu erlangen, musst du das Denken vollständig abschneiden. Also die Schranke der Patriarchen, das ist letztlich das Dharma-Tor, durch das wir gehen müssen. Die Patriarchen sind all die, die seit dem Buddha vor uns durch dieses Dharma-Tor gegangen sind und es kennen und wissen, wie man da durchgeht. Und wenn wir Zen meistern wollen, müssen wir das eben selbst auch tun. Wir müssen durch diese Schranke gehen. Und wenn wir dahin durchgehen wollen, steht hier, musst du das Denken vollständig abschneiden. Ich sage ganz oft bei vielen Gelegenheiten und nicht nur ich, dass es im Zen nicht darum geht, seine Gedanken loszuwerden. Aber hier steht ganz explizit, du musst deine Gedanken abschneiden. Das Abschneiden der Gedanken ist Voraussetzung dafür, dass du durch die Schranke durchgehen kannst. Ja, ist das ein Widerspruch? Wer einen Widerspruch findet, darf ihn behalten. Entscheidend ist hier, sich klarzumachen, es geht hier darum, wie man eintritt, wie man in das Tor des Zen eintritt. Das heißt, das Abschneiden der Gedanken ist nicht das Endziel. Es geht nicht darum, dass nie mehr Gedanken aufkommen, sondern dass man es zeitweilig erreicht, dass Gedanken abgeschnitten werden. Wenn du die Schranke nicht durchschneidest und du die Gedankentätigkeit nicht abschneidest, wirst du sein wie ein Geist, der an Büschen und Unkraut haftet. Das Bild kommt wahrscheinlich daher, dass wenn man morgens ein Landmensch ist, sind wir fast alle nicht mehr, die frühen Nebel über die Felder steigen sieht, dann hängen die natürlich ein bisschen an den Weiden und an den Sträuchern und scheinen sich dann dran zu hängen. Und früher hat man sich vorgestellt, dass in diesen Nebeln Geister sind. Und diese Geister, die da herumziehen, haben eben genau diese Eigenschaften wie so eine nebelige Wolke. Also können nicht im Freien bestehen, müssen sich irgendwie an den Sträuchern festhalten. Und wenn man genau hinschaut, verschwinden sie auch schnell. Also es ist etwas sehr Wackeliges, Instabiles. Was ist damit gemeint? Dann wirst du sein wie ein Geist, der an Büschen und Unkraut haftet. Das kann man beim Sogdran immer sehr schön erleben, wenn man versucht mit Koans zu arbeiten. Wenn ich es nicht schaffe, aus meinem normalen, logischen Weltmodell rauszugehen und versuche, meine Lösung zu finden, indem ich logische Antworten finde, die widerspruchsfrei sind, die zu anderen Antworten passen, vielleicht idealerweise genau das gleiche wie im letzten Koan, da habe ich ja schon rausgefunden, worum es geht, dann hefte ich mich an Logik, an Vernunft, an bestimmte Gesetze, die im Modell meines Geistes drinstecken. Und Logik und Vernunft sind Büsche und Unkräuter. Und wenn ich versuche, mich daran festzuhalten, bin ich tatsächlich ein Geist. Dann irre ich hin und her. Ich weiß nicht genau, was richtig ist. Ich versuche mich, weil ich selbst nicht überzeugt bin, weil ich selbst aus mir keine wirkliche Antwort geben kann, dann versuche ich mich auf Krücken zu stützen, wie Logik. Oder das hat beim letzten Mal funktioniert. Oder das kann gar nicht anders sein, das muss uns so und so sein. Oder das habe ich in einem Buch über Buddhismus gelesen und. Das heißt, ich habe kein Vertrauen in mich selbst, sondern ich bin nur ein Geist, nur ein Schatten. Und die Ursache dafür ist, dass ich nicht in der Wirklichkeit lebe, sondern in einer Abbildung der Wirklichkeit, könnte ich sagen, die ich in meinem Kopf gemacht habe. Deswegen ist es wichtig, die Gedankentätigkeit abzuschneiden. Wenn ihr mit Koans arbeitet, werdet ihr feststellen, dass die Lösungen dann auftauchen, wenn das bewusste, logische Denken gegen die Wand gefahren ist. Jetzt frage ich dich, was ist die Schranke der Patriarchen? Nun, es ist dieses eine Wort Mu. Das ist der Vordereingang zu Zen. Deswegen wird es torloses Tor des Zen genannt. Wenn du es durchschreitest, wirst du nicht nur Joshu von Angesicht zu Angesicht sehen, sondern auch Hand in Hand mit den aufeinanderfolgenden Patriarchen gehen. Deine Augenbrauen mit ihren verschlungen, mit den gleichen Augen sehen, mit denselben Ohren hören. Also, die Schranke der Patriarchen ist das Wort Mu. Die Schranke der Patriarchen, dieses Dharma-Tor, ist nicht: du musst alles über Buddhismus lernen, du musst wissen, wie die Bewusstseinsarten funktionieren, du musst ein paar Tonleitern spielen können, die zwölffache Kette des bedingten Entstehens, 12 Bünde, 4 Saiten, die 4 edlen Wahrheiten rauf und runter, vorwärts und rückwärts. Nein, das alles ist nicht die Voraussetzung, um durch dieses Dharma-Tor gehen zu können. Das Einzige, was vor diesem Dharma-Tor steht, ist das Wort Mu. Mu hat unterschiedliche Bedeutungen. Es ist ein Wort mit einer negativen Bedeutung, also bedeutet irgendetwas zwischen Nein, Nicht, Nichts. Und das ist, was Joshu geantwortet hat. Hat ein Hund die Buddha-Natur? Ich sagte gestern, natürlich hat ein Hund nicht nur die Buddha-Natur, sondern ein Hund ist Buddha, muss es nicht erst werden. Aber statt dass Joshu diese klare, wahre Erkenntnis so weitergibt wie ich, sagt er Mu. Das ist der Stolperstein, den er uns allen in den Weg legt. Und dieser Stolperstein ist dazu da, dass wir uns die Zähne dran ausbeißen, aber er soll uns helfen, das Tor zu durchschreiten. Mu, nur Mu allein reicht, um dieses Dharma-Tor zu passieren. Und wenn ich das schaffe, wenn ich dieses Dharma-Tor von Mu passiere, dann winkt mir große Gewinne, denn dann bin ich wirklich mit Joshu von Angesicht zu Angesicht zusammen mit den ganzen Patriarchen, die in eine schon damals gefühlt endlose Vorzeit gehen. Das heißt, letztendlich ist Mu meine Chance als Spätgeborener oder Spätgeborene. Und damals waren alle schon spätgeboren, direkt in Kontakt mit der ursprünglichen Essenz der Lehre des Buddha zu kommen. Nur mit Mu. Ist das nicht eine wunderbare Aussicht? Möchtest du diese Schranke nicht durchschreiten? Fragt der Kommentar. Was gäbe es für einen Buddhisten, für jemand, der dem Weg des Buddha folgen will, Größeres als dahin zu kommen, an die Quelle der Lehre des Buddha? Und nicht, wie das auch immer verstanden wurde, es zieht sich wie ein roter Faden durch die Zen-Tradition. Früher war alles besser, heute ist alles schlechter geworden, die Leute haben nicht mehr die Energie, nicht mehr das Durchhaltevermögen, die strengen sich nicht mehr an, haben auch nicht mehr die Begabung, die frühere Leute haben, und deswegen ist Zen auf dem Abschwung. Früher war alles besser. Deswegen ist die Ausrichtung in die Vergangenheit noch wünschenswerter für Menschen, die so einem zurückgewandten Weltbild leben. Das ist für Religionen übrigens nicht unüblich. Der Hintergrund ist, dass wenn eine Religion entstanden ist und einen Verkünder hatte oder eine Verkünderin, dann wird sie mit der Zeit etwas angepasst, an ganz viele Sachen angepasst und fächert auf. Und irgendwann vergleicht man dann das, was ursprünglich mal aufgeschrieben wurde, mit der heute gelebten Praxis und stellt fest, dass es da doch eine breite Diskrepanz gibt. Und dann sagt man, ich will diesen ganzen dazu gedichteten Krams jetzt mal weglassen und wieder an den Punkt zurückkommen, auf den es eigentlich ankommt, auf die Essenz dieser Lehre, dieses Weges. Zen hat sich immer verstanden als ein Weg, der zurückgeht zur ursprünglichen Essenz. Gut, also so viel die Versprechung, der Preis. Jetzt, wie mache ich das? Erwecke deinen Körper mit seinen 360 Knochen und Gelenken und seinen 84.000 Hautporen. Das ist jetzt meine Übersetzung. Michael hat das übersetzt mit: Kriege deinen Arsch hoch. Was ich daran interessant finde, ist, es fängt tatsächlich mit dem Körper an. Es wird nicht gesagt, erwecke deinen Geist, erwecke deinen Körper. 360 Knochen und Gelenke, das waren so die Vorstellungen von Anatomie, die man damals hatte. Ich wüsste jetzt nicht, wie viele Knochen und Gelenke es gibt. Sagen wir mal, ziemlich viele. 84.000 Hautporen, das ist noch interessanter. Warum erwähnt man jetzt die Haut? Die Hautporen, was soll das? Warum soll man die erwecken? Die Haut ist die Verbindung zwischen Innenwelt und Außenwelt, die Grenze. Wenn wir keine Haut hätten, wüssten wir nicht, wo unser Körper anfängt und wo er aufhört. Die Haut ist auch das, was uns die ganze Zeit erzählt, wer wir sind letztendlich. Der Sinn, warum wir unbeweglich sitzen, ist, dass wir versuchen, das sensorische Feedback, was wir über die Haut bekommen, zu minimieren. Jedes Mal, wenn ich so ein bisschen zapple, kommt es zu einer Berührung zwischen der Haut und der Sitzunterlage. Und das sagt mir und erinnert mich wieder daran, wer ich bin. Ich bin Körper, ich bin nicht Mathe. Hier höre ich auf. Wenn ich ganz unbeweglich sitze, verschwindet diese Wahrnehmung. Und mit dem Wegfall dieser Wahrnehmung fällt auch die Wahrnehmung meiner Begrenztheit weg. Ich kann gar nicht mehr sagen, wo ich anfange und wo ich aufhöre. Ein anderer wichtiger Aspekt dabei ist, es wird von den Hautporen gesprochen. Warum jetzt von den Hautporen? Das hat etwas mit Atmung zu tun. Im chinesischen Buddhismus, nicht nur im Buddhismus, gibt es die Vorstellung, dass wenn man den Atem immer weiter bremst, verlangsamt, kundig zügelt, würde in den alten Sutren stehen, dass dann die Atmung gar nicht mehr durch Mund und Nase geschieht, sondern durch die Haut. Also, dass ich mit meiner Haut atme und die äußeren Atemorgane überhaupt keine Rolle mehr spielen. Es gibt immer noch Leute, die glauben, dass das geht. Ich habe keine Ahnung. Ich glaube es persönlich nicht. Ich glaube, es ist ein Bild oder eine Beobachtung. Es ist eine Beschreibung der Beobachtung, dass wenn du deine Atmung verlangsamst, dass sie immer weniger wahrnehmbar wird. Wenn wir normal atmen, atmen wir sehr aktiv. Wenn wir nicht sitzen gelernt haben, sowieso meistens Brustatmung. Wir müssen meistens Bauchatmung noch richtig lernen. Und wir atmen ziemlich grob. Die Geistesaktivität und die körperliche Aktivität sind ein bisschen synchronisiert. Deswegen gibt es Übungen im Yoga explizit Pranayama. Prana, ungefähr das, was auf Chinesisch Qi ist, also eine Vorstellung von Lebenskraft, die eine explizite Form von Atembewegung hat und ein inneres Gegenstück von Geistesaktivität, könnte man sagen. Das heißt, verlangsamt man den Atem, verlangsamt man den Geist, könnte man sagen. Also, den Körper erwecken mit seinen 84.000 Hautporen, heißt, ich muss den Körper benutzen. Ich kann das Tor nicht dadurch durchschreiten, dass ich irgendwelche abstrakten Spekulationen mache, sondern ich sollte meinen Körper benutzen. Ich sollte ihn als Werkzeug zur Wachheit benutzen, meine Atmung benutzen, das alles einsetzen auf der Suche nach dem Weg durch das Dharma-Tor. Bringe einen Geist des großen Zweifels hervor und konzentriere dich auf dieses Wort Mu. Trage es Tag und Nacht mit dir. Bilde dir keinen nihilistischen Begriff von Leere oder einen relativen Begriff von hat oder hat nicht. Also, zuerst konzentrierst du dich auf deinen Körper, auf deine Körperhaltung, auf deine Atmung, Und dann auf Mu. Wie macht man das? Mu. Sehr oft ist es so, dass man damit anfängt, dass man Mu laut übt. Mu. Und so weiter. Das heißt, man benutzt es eigentlich wie ein Mantra. Also ob ich jetzt Mu sage oder macht keinen großen Unterschied. Der Unterschied ist vielleicht, dass wenn ich so etwas wie Om benutze und mit dem indischen geistigen Hintergrund vertraut bin, dass ich dem eine Bedeutung gebe. Mu ist eigentlich deswegen so geeignet, weil es keine Bedeutung hat. Jetzt ist es dummerweise so, dass es außer Nein eben auch nichts bedeutet und damit für ganz viele Leute wieder eine Bedeutung gekriegt hat. Und deswegen steht das hier. Also du sollst dich Tag und Nacht darauf konzentrieren, aber du sollst Mu nicht verstehen als Leerheit oder als Aussage der Art hat oder hat nicht. Eine positive oder negative Aussage. Lass das weg, es geht nur um Mu selbst. Trage es Tag und Nacht mit dir rum. Genauso wie bei Mantras wird gesagt, es gibt verschiedene Arten von Wirksamkeiten in Mantraübungen. Man fängt meistens an mit einer lauten Übung, um reinzukommen. Aber das ist die unwirksamste Art. Warum ist das so? Es ist deswegen unwirksam, weil man das sehr mechanisch machen kann. Ich kann laut Mu sagen und gleichzeitig drüber nachdenken. Was gibt es heute zum Mittagessen? Was mache ich heute Nachmittag? Lege ich mich hin? Oder fahre ich mit dem Fahrrad kurz raus? Und so weiter und so fort. Also ich kann diese laute Übung relativ einfach mechanisch machen. Mein Körper macht das eine, der Geist macht das andere. Deswegen wird gesagt, eine bessere Übung oder eine wirksamere Übung für den Geist ist, Mu leise zu rezitieren. Da gibt es dann auch wieder zwei verschiedene Stufen. Die eine ist, das immer noch körperlich zu machen, nur diesen Laut nicht laut hervorzubringen. Das heißt, man atmet genauso, als würde man es laut rezitieren. Aber benutzt die Stimmbänder nicht, dass man es nicht hören kann. Da funktioniert es schon nicht mehr so gut, mit dem Geist vollkommen etwas anderes zu machen. Oder die beste Übung, sagt man, vollkommen lautlos. Einfach bei jedem Geist. ein- und ausatmen innerlich. Mu hören. Das ist eigentlich kein Hervorbringen mehr. Das ist nicht mehr ich erzeuge Mu, sondern ich versuche Mu die ganze Zeit wahrzunehmen. Ich versuche hinzuhören. Das Mu, was die ganze Zeit da ist, nicht zu verlieren. In gewisser Hinsicht wieder, wie das, was ich gestern sagte, lauschen. Das heißt, die Vorstellung, ich bringe Mu hervor, was ganz offensichtlich so ist, wenn ich Mu laut übe, verschiebt sich allmählich dahin, dass ich mir der Präsenz von Mu durchgehend bewusst werde. Und diese Aktivität, diese Geistesfähigkeit, Aktivität, es die ganze Zeit zu suchen, bewirkt, dass mein Geist sich mit nichts anderem beschäftigt. Es wird sein, als wenn du eine rotglühende Eisenkugel geschluckt hast, die du nicht ausspucken kannst, auch wenn du es versuchst. Das ist dann irgendwann der Effekt, der sich einstellt, wenn man es eine Zeit lang geübt hat. Am Anfang ist es sehr schwierig, dahin zu kommen. Wenn man es eine Zeit lang geübt hat, stellt man fest, das arbeitet die ganze Zeit von selbst. Ich werde es auch gar nicht mehr los. Ich kann dieses Mu nicht mehr loswerden. Es ist die ganze Zeit aktiv. Das heißt, ich muss dann schon eine bewusste Anstrengung machen, um das zu unterbrechen. Man kommt dann nur hin, wenn man das tut, was vorher da geschrieben wird. Trage es Tag und Nacht mit dir. Wenn man Mu so übt, dass man es immer nur während einer Sitzrunde übt und danach wieder abstellt, dann trainiert man sein Geist da drin umzuschalten. Rein in die Sendung Mu an, raus aus der Sendung Licht aus, Mu aus. Also, wenn man diese Übung wirklich machen will, ist es wichtig, Mu auch in Pausen zu üben und immer dabei zu behalten. Das heißt nicht, dass man fanatisch daran festhalten muss und alles andere sofort ausblenden muss, sondern es ist immer, wenn es Gelegenheit dazu gibt, dass man seine Aufmerksamkeit wieder auf Mu richtet. Alle illusorischen Ideen und verblendeten Gedanken, die bis jetzt angesammelt wurden, werden ausgelöscht. Und wenn die Zeit reif ist, werden das Innere und das Äußere spontan eins. Diese Übung führt dazu, dass unsere Gedankenaktivität runtergefahren wird. Die Gedanken werden abgeschnitten, tatsächlich. Und im Unterschied wieder zum karmischen Modell wird hier gesagt, das funktioniert. Im karmischen Modell wäre es so, ich müsste alle Sachen, die in meinem Speicherbewusstsein, da wo ich mein Karma eingelagert habe, die müsste ich jetzt einzeln aushacken und ausreißen. Und wenn nicht alles weg ist, bin ich nicht fertig. Hier wird einfach gesagt, wenn du deine Gedanken abschneidest, ist dein Karma weg. Das Karma existiert nur in deinen Gedanken. Also, wenn du die Aktivität des Geistes anhältst, verschwindet dein Karma. Das steht auch bei Hakuin, eben nur ein einmaliger Sitz sich vollendet, dem löst sich alles Karma auf. Und danach kommt dann die Geschichte mit der Erleuchtung in einem separaten Satz, was ganz klar heißt, dass mit dem Karma auflösen kann man auch erreichen ohne die große Erleuchtung. Das ist einfach das, was sich einstellt, wenn die Gedankentätigkeit einmal kurz verschwindet. Dann ist das Karma weg. Wenn man dem karmischen Modell treu bleibt, sagt man, ja, das war aber nicht wirklich. Und wenn ich da wieder rauskomme, ist ja wieder alles da. Aber Zen bedeutet eigentlich das, nicht zu glauben, sondern wirklich zu akzeptieren, das, was jetzt existiert, ist die Wirklichkeit, 100%. Es gibt nichts außerhalb der Wirklichkeit. Also insofern ist es tatsächlich möglich, dass alle illusorischen Ideen und verblendeten Gedanken, die bis jetzt angesammelt wurden, weg sind. Wenn die Zeit reif ist, werden das Innen und das Äußere spontan eins. Das Innere und das Äußere nehmen wir als getrennt wahr, weil wir uns als Ichs wahrnehmen, die einer Welt gegenüberstehen oder gegenüber sitzen. Und die erste Unterscheidung, die wir überhaupt machen, und gleichzeitig der erste Gedanke, wie Ramana Maharshi sagen würde, ist der Ich-Gedanke. Ich bin. Und ich bin bedeutet, ich bin dies und ich bin das nicht. Wenn diese Wahrnehmung, wenn dieser Gedanke verschwindet, erreicht man ein Gefühl von Einheit. Das kann sehr verschieden tiefe Ausmaße haben. Und normalerweise würden wir uns nicht zutrauen, dass wir sowas schon mal erlebt haben. Noch nie gab es also sowas. Das wäre cool. Das möchte ich gerne erleben. Ich möchte das zum Beispiel total gerne erleben. Und diese Vorstellung, dass ich das erleben möchte, führt wieder dazu, dass ich mich davon trenne. Diese Einheitsgefühle kommen dann, wenn wir uns nicht mehr bewusst sind, dass uns so etwas fehlen könnte. Meistens nicht, wenn wir ruhig auf einem Kissen sitzen, wie wir uns das immer vorstellen, sondern wenn wir in irgendwelchen Tätigkeiten sind. Irgendetwas, was uns vollkommen absorbiert. Wo wir vergessen, wer wir sind und hinterher irgendwann feststellen, wo war ich da eigentlich? Du wirst das wissen, aber nur für dich selbst. Wie ein Stummer, der einen Traum hatte. So ein Einheitserlebnis ist eigentlich kaum zu vermitteln. Das kann nur jemand verstehen, der sowas auch mal hatte. Und vor allem ist es so unspektakulär. Was will man den Arbeitskollegen erzählen oder den Bekannten? Ich war auf Bali. Das war total toll. Da haben wir so einen Tempel besucht. Die haben da so einen Tanz gemacht. Das war so eine wunderschöne Musik. Und das waren so freundliche Menschen. Das sind Sachen, von denen können wir erzählen. Erlebnisse. Ich habe etwas erlebt. Das können wir auch fotografieren. Können vielleicht noch eine Girlande oder irgendwie sowas mitbringen. Gucken mal, das gab's da. Räucherstäbchen habe ich da gekauft. Das ist jetzt Sandelholz, das verbrennen wir. Oh, das ist so toll. Sowas können wir vermitteln. Sinnliche Erfahrungen. Aber so ein Gefühl von Einheit. Ich war auf der Wiese und es war einfach schön. Kann man sehr schlecht erzählen. Und natürlich, wenn man das vergleicht mit dem Urlaub in Bali, ist schon klar, was die Leute wählen würden. Deswegen sind wir wie Stumme, die einen Traum hatten. Etwas, was man anderen nicht erzählen kann. Dann wird sich plötzlich eine explosive Verwandlung ereignen. Und du wirst die Himmel in Staunen versetzen und die Erde erschüttern. Dazu würde ich euch gerne mehr sagen, kann ich aber nicht. Das ist mir nicht passiert, dass ich eine explosive Verwandlung hätte und Himmel in Erstaunen versetzt hätte und die Erde erschüttert hätte. Was natürlich da mitschwingt, ist eine Umkehr der normalen Sichtweise. Normalerweise sehen wir uns als von Himmel und Erde getrennt, quasi ein Opfer. Wenn ich mich in Bezug zur Welt setze, dann bin ich dieser kleine Wolfgang und das riesige Universum. Wenn ich mich einmal kurz eins fühle mit dem Himmel und den Wolken und der Erde, dann sehe ich mich nicht mehr als getrennt davon an. Hilflos. Es wird sein, als wenn du das große Schwert des tapferen Generals Kanu ergreifst und in deiner Hand hältst. Das ist also ein mythologischer General, der besonders tapfer war und ein besonders großes Schwert hatte. Triffst du den Buddha, tötest du ihn. Triffst du die Patriarchen, tötest du sie. Für orthodoxe Buddhisten absolut undenkbar, so etwas zu sagen. Im Zen ist das eigentlich ein Zeichen dafür, dass man überhaupt erst eingetreten ist durch das Tor. Denn es bedeutet, meine Autorität ist nicht mehr irgendeine Überlieferung oder irgendwas, was irgendwo steht oder was mein Meister oder was mein Lehrer gesagt hat. Irgendein Sutra, sondern meine Autorität ist die unmittelbare Erfahrung. Alles, was jetzt noch rumläuft an Buddhas, ist zweitrangig. Meine eigene Erfahrung ist erstrangig. Das ist viel wichtiger als alles andere. Wenn mir dann irgendjemand erzählt, das hier ist der Buddha, der muss so eine Handhaltung haben, dann muss ich mich davon nicht irritieren lassen. Ich kann aus Respekt für die religiösen Gefühle meiner Mitmenschen den trotzdem nicht verbrennen, aber es bedeutet mir eigentlich nicht mehr das, was es bis dahin war. Bis dahin hatte ich meine Autorität für meine Erfahrung, für meinen Weg in der Außenwelt. Wenn ich diese Erfahrung von Einheit einmal gemacht habe und wenn ich sie ein bisschen erlebt habe, dann ist das nicht mehr so. Auf der Schwelle zwischen Leben und Tod verfügst du über vollkommene Freiheit. Inmitten der 6 Welten und 4 Arten der Existenz erlebst du ein freudiges und spielerisches Samadhi. Also, das bedeutet, das ist der Bereich der Freiheit. Inmitten der 6 Welten. Normalerweise wird gesagt, es geht darum, die 6 Welten zu verlassen. Das ist das rollende Rad und solange du drin bist, bist du immer in einem Kreislauf von, es geht mir mal gut, es geht mir mal besser, es geht mir mal gut, es geht mir schlechter, oh, ich bin jetzt in einem höllischen Zustand und so weiter. Normalerweise wird gesagt, du musst das Rad verlassen. Oder es gibt auch die Version, ich muss zur Achse des Rades kommen, weil da gibt es auch keine Bewegung mehr. Aber das Erreichen bedeutet vollkommene Freiheit. Das heißt, ich kann in diesen sechs Welten rumlaufen, in der Welt der Tiere, in den Höllenwelten und so weiter und so fort und bin trotzdem noch frei. Jetzt frage ich dich nochmals, wie wirst du das durchführen? Benutze jede Unze deiner Energie, um mit diesem Mu zu arbeiten. Wenn du damit ohne Unterlass fortfährst, sieh da, ein einziger Funke und die heilige Kerze ist angezündet. Wie wirst du damit arbeiten? Wie wirst du das durchführen? Also ganz klar, streng dich an. Benutze jede Unze deiner Energie, um damit zu arbeiten. Das geht mit Mu, das geht aber auch mit allem anderen. Das ist vollkommen egal, ihr könnt auch Atem zählen und nur Atem zählen. Ihr könnt auch nur Atem beobachten, das ist vollkommen egal. Es spielt alles keine Rolle, was für eine Übung ihr wählt. Wichtig ist, dass ihr bei dieser Übung bleibt. Und dass ihr damit nicht aufhört. Benutze jede Unze deiner Energie. Also 100%. Aber nicht mehr. Benutze nicht mehr Energie, als du hast. Ganz wichtig. Ganz oft ist die Darstellung, dass man sehr, sehr, sehr verbissen üben muss. Über seine Grenze gehen und so weiter und so fort. Und tatsächlich muss man, wenn man Zen übt, über seine Komfortgrenzen hinausgehen. Auf der anderen Seite ist es auch wichtig, sich klar zu machen, dass man Durchhaltevermögen braucht. Durchhaltevermögen hat man nicht, behält man nicht, wenn man seine ganze Energie verbraucht, wenn man über seine Ladefähigkeit hinausgeht, wenn man die Akkus vollkommen leer fährt. Das ist gar nicht so wichtig. Tatsächlich ist es so, dass wenn man sich überanstrengt, wenn man zu viel macht, dass man die Fähigkeit verliert, dauerhaft dabei zu bleiben. Beziehungsweise, dass man sich selbst unter Umständen so frustriert, dass man diese Übung einfach hinter sich lässt. Vielleicht sogar Zen vollkommen hinter sich lässt. Und das wäre sehr schade, weil man damit die große Chance verpasst, mit Joshu in Angesicht zu Angesicht zu sein. Also es geht mehr darum, Kontinuität zu entwickeln. Mit der Übung nie aufzuhören. Nicht zu übertreiben. Sich nicht in eine extremistische Übungsart hineinzusteigern, sondern einfach ohne Unterlass weiterzumachen. Siehe da, ein einziger Funke und die heilige Kerze ist angezündet. Und dazu gehört auch Vertrauen. Vertrauen, dass man das so weitermachen muss und dass diese Übung funktioniert. Und sich nicht zu schnell frustrieren zu lassen, wenn das nicht so funktioniert, wie man denkt. Beziehungsweise idealerweise dahin zu kommen, dass man die Dinge, die als Hindernisse wirken, als Antrieb benutzen kann. Wenn ich an den Punkt komme, wo ich meine Schmerzen und meine Widerstände nicht als Probleme ansehen muss, sondern wenn ich sagen kann, das ist Dünger für für meine Übung. Oder das ist etwas, was ich zusätzlich in den großen Brennofen meines Geistes reinwerfen kann, um die Temperatur ein bisschen nachhaltiger anzuheizen. Dann habe ich einen wichtigen Punkt erreicht. Wie das tatsächlich ist, wenn es zu einer explosiven Umkehr des Geistes kommt, kann ich euch nicht sagen. Aber das heißt ja nicht, dass ihr das nicht alle rausfinden könnt. Und deswegen wünsche ich uns allen noch eine erfolgreiche Bemühung dabei, vielleicht mal zu erleben, was es bedeutet, den Geist abzuschneiden. Vielleicht mal ganz kurz und rauszufinden, was das für ein Zustand ist. Vielen Dank.